Klingt jetzt erstmal super verwirrend, aber wahrscheinlich hat er sich gedacht, ja, hey, das sind meine Konkurrenten, da schnappe ich mir einfach die LinkedIn-Organisation dafür und scheinbar haben die ihn auch nicht dafür reported oder irgendwas.
Das ist. Herr, er hat ein Competitive-Produkt zu ENS-Domains und macht dann eine LinkedIn-Page,
ja,
die den Anschein macht, die offizielle LinkedIn-Page für ENS-Domains, also sein Competitor zu sein.
Ja.
What?
Das Startup-Tagebuch von Alex und Corby.
Wir haben einen neuen größten Kunden. Die Post macht uns einen Strich durch die Rechnung und wir müssen unser größtes Update in den letzten Monaten zurückändern.
Das und vieles mehr müssen wir jetzt besprechen, Corby.
Lass uns doch direkt reingehen mit dem positivsten News, nämlich, dass wir auf der Sales-Seite nochmal einen richtig dicken Fisch an Land gezogen haben.
Ja, kurzzeitig hat es noch ausgesehen, als würde er uns aus der Hand wieder gleiten, aber tatsächlich hat es dann am Ende doch geklappt. Und zwar ist das Zero Land, die hatten vor 2 Monaten schon angefangen mit dem Professional-Plan für 290 Euro pro Monat, weil sie eben am Anfang noch kein größeres Budget zur Verfügung stellen wollten. Deswegen haben wir ihnen das angeboten, die 2 Monate für 290 Euro zu machen, aber danach müssen sie dann wirklich für ihre Aktivität den passenden Plan wählen. Und dort ist tatsächlich sehr, sehr viel Aktivität in ihrer Community. Das heißt, es wären jetzt über 1.000 Euro pro Monat gewesen, die sie für unser Tool bezahlen müssten, was natürlich extrem viel klingt. Zum Glück waren sie allerdings dazu bereit, eine Annual Subscription zu machen bei uns. Und dafür bieten wir ja einen Rabatt von 15% an, wodurch sich der Preis dann reduziert hat auf 984 Euro pro Monat oder insgesamt 11.800 Euro für das ganze Jahr.
Ja, knapp 1.000 Euro pro Monat ist natürlich krass, ist auch jetzt unser größter Kunde damit. Also mega nice, dass wir die onboardet haben, auch mit so viel Activity, wo wir halt wirklich Wert providen können für ihre Community. Und natürlich auch cool, dass die dann direkt für den Annual-Plan sich entschieden haben, sodass wir quasi für die nächsten 12 Monate das zugesichert haben und auch jetzt direkt schon das Geld bekommen.
Ja, so jährliche Commitments sind natürlich super hilfreich, weil sonst haben ja die meisten Customer tatsächlich auf monatlichen Subscriptions, die sie jederzeit canceln können. Aber um das Ganze zu vermeiden, hatten wir ja jetzt letztens auch Geschenke rausgesendet an die Customer, die uns schon für mindestens 6 Monate verwenden. Ein paar sind tatsächlich schon angekommen, aber leider nicht alle.
Von einem Kunden haben wir nämlich eine Telegram-Nachricht bekommen. Ich sehe die Telegram-Nachricht, also so die Vorschau, und es sagt erstmal nur RIP-Merch.
Oh.
Ich denke mir so, okay, was meint er jetzt? Dass es nicht bekommen hat oder dass es einfach mega geiler Merch ist? Oder ich war mir nicht genau sicher, ob er RIP jetzt in welchem Kontext er das verwendet. Dann schaue ich es irgendwann an, die Nachricht, und sehe so ein Foto von einem Fetzen von dem Umschlag von dem Paket, das wir geschickt haben. Eingepackt in der schönen Glassichtfolie, so schön in Plastik verpackt, dass man wie so ein Beweisstück quasi bei FBI oder bei der Polizei, wo man noch so ein Stück Umschlag sieht und mit einer Message dabei so, ja, du bist leider irgendwie auf dem Weg kaputt gegangen und Haftung wird da nicht übernommen, wenn das nicht per Einschreiben versendet wurde. Ja, das wäre quasi theoretisch an Sie gekommen. Wenn Sie jetzt sich noch irgendwo beschweren wollen, dann können Sie das machen. Aber ansonsten ist das jetzt damit quasi erledigt. Also auch fast schon eine Beleidigung, so überhaupt noch diesen Fetzen mitzuschicken. Also da war ja wirklich gar nichts mehr.
Freut man sich auf
das
alle Fälle.
War ja kein Teil vom Paket oder irgendwas. Einfach nur so ein Fetzenumschlag.
Aber was muss denn da passiert sein, dass man nur so den letzten Fetzen vom Umschlag irgendwie noch
das
hinsendet.
Das frage ich mich auch.
Also, schon ein bisschen crazy.
Also offensichtlich ist es ja irgendwie aufgerissen, aber es sah jetzt auch nicht so aus, dass es zum Beispiel nass geworden wäre oder dass irgendwas, weiß ich nicht, wie sowas passiert. Aber vor allem, dass auch nur so ein ganz kleiner Teil vom Umschlag da ist und nicht ein ganzer aufgerissener Umschlag. Also verstehe ich gar nicht. Keine Ahnung, was da schiefgegangen ist.
Ja.
Vielleicht hat es auch einfach ein Postbote aufgerissen und sich die ganze nice Schokolade rausgeholt. Genau, aber natürlich versuchen wir da jetzt einen Ersatz zu organisieren. Das dauert wieder ein bisschen, weil wir jetzt auch nicht direkt da mit höchster Priorität wieder das Paket neu zusammenpacken wollen. Davor haben wir es ja immerhin in Batches gemacht, dass wir an alle Kunden gleichzeitig das Paket geschickt haben. Damit ist es natürlich einfacher. Wenn man jetzt wieder für ein Paket da zur Post rennen muss und es verschicken muss, ist deutlich mehr Aufwand. Deswegen wird es noch mal ein bisschen dauern, ist natürlich nicht optimal. Aber natürlich absolut weird, dass in Hawaii ein Paket ankommt und wo in der ganzen Welt scheitert es, das Paket hinzuschicken? Nach Deutschland.
Ach, das war sogar innerhalb von Deutschland. What the fuck?
Das war das einzige Paket, das nach Deutschland geschickt wurde. Und ausgerechnet, das scheitert dann.
Ja, sehr unerwartet, aber kann man leider nicht viel machen. Zum Glück haben wir einige Customer, die jetzt auch schon wieder in diese 6-Monate-Range gekommen sind, neu. Das heißt, wir haben eh wieder einige Pakete, die wir rausschicken müssen. Da machen wir halt jetzt eins mehr. Das heißt, das sollte dann auch wieder klappen.
Witzigerweise dazu hatte ich auch in letzter Zeit kurz das Buch Traction als Hörbuch angehört. Mhm. Und da kam es auch als ein Traction-Channel dazu, also sich so sehr persönlich eben um die Kunden zu kümmern.
Ah.
Und da war auch das Beispiel von einem anderen Startup in den USA, die, sobald sie so 30 Mitarbeiter hatten, okay, hatten sie tatsächlich 2 Fulltime-Employees,
krass,
die sich nur darum gekümmert haben, persönlich den Kunden so Geschenke zu schicken. Also wirklich Physical Items und sowas, einfach um die Kundenbindung zu verbessern, weil es wirklich so gut geklappt hat. Das heißt, da sind wir auf jeden Fall nicht so auf dem falschen Weg. Wir wollten es ja einfach mal ausprobieren. Ist natürlich auch schwer zu tracken, aber ich glaube, sobald man da ansatzweise Ressourcen dafür hat, das machen zu können, addet das schon nochmal einen sehr starken Benefit für so die ganze Beziehung zwischen uns und unseren Kunden.
Trotzdem ist es natürlich wichtig, dass auch das Produkt die Erwartungen erfüllt.
Was willst du jetzt damit sagen?
Ja, also es gab da so ein Update, das schon sehr, sehr lange bei uns in der Arbeit ist. Und wir, glaube ich, diese Woche releasen wollten, oder Corby?
Ich würde sagen, wir wollten es nicht nur releasen, wir haben es sogar released. Im Endeffekt ging es darum, dass wir ja von Anfang an, als wir vor knapp 2 Jahren so angefangen haben, das Produkt wirklich zu entwickeln, haben wir unsere eigenen AI-Modelle trainiert, auch so auf Krypto, Discord, Domain Language, damit es noch effizienter darauf funktioniert, weil eben die nur pre-trained Modelle schlechter funktioniert haben in diesem speziellen Space. Und auch lange Zeit gab es ja jetzt auch von OpenAI Embeddings, die man verwenden konnte, um quasi zu vergleichen, wie ähnlich sind 2 Fragen miteinander. Tatsächlich hatten die aber leider immer schlechter funktioniert als unsere feintuned Modelle. Weil wir aber da so ein Ensemble aus 3 verschiedenen Modellen hatten, hat es einiges an Komplexität hinzugefügt in unserem System. Und es wäre natürlich viel einfacher, wenn das nur ein fertiges Modell ist und am besten auch noch hosted von irgendeinem Service wie OpenAI, sodass man sich nicht selbst um die ganze Infrastruktur kümmern muss.
Ja, und nur um die Komplexität kurz zu verdeutlichen, wir haben im Endeffekt in den knapp 2 Jahren diese Modelle nicht mehr angepasst, weil es einfach extrem viel Aufwand wäre, dann wieder das Ensemble anzupassen und so weiter. Also
ja,
da wurden wir doch sehr eingeschränkt dadurch.
Genau, und deswegen war es plötzlich sehr hoffnungsvoll, als OpenAI vor ein paar Wochen announced hat, dass sie jetzt neue Embedding-Modelle released haben. Das heißt, das sind quasi nicht die Chat-Modelle wie ChatGPT, die man verwendet, um Output zu generieren, sondern einfach nur Modelle, die einen Vektor zurückgeben, den man dann verwenden kann, um quasi relevante Informationen zu finden aus ganz vielen Dokumenten. In unserem Fall eben den vorherigen Fragen aus der Chat-History oder Paragraphen aus der Dokumentation. Die haben wir ausprobiert. Und relativ schnell wurde klar, dass das Beste von den neuen Modellen tatsächlich auch besser performt als unser komisches Feintuned Ensemble aus 3 verschiedenen Modellen. Und das war natürlich ein gutes Zeichen, weil das vereinfacht eben so einige Sachen, wenn wir dann nur noch ein Modell haben, wie gesagt, die Hosted Infrastructure und sowas. Und deswegen sind wir das auch dann direkt angegangen, das zu implementieren. Natürlich gehört da nochmal viel Evaluierung dazu, Und vor allem muss man auch wieder ein paar Variablen anpassen, die quasi abhängig von den Modellen sind, damit dann wieder ein ähnlich gutes Ergebnis rauskommt. Für solche Updates machen wir auch immer eine Simulation, die wir uns dann quasi anschauen können, so, okay, was hätte das alte System geantwortet, was antwortet das neue System, um quasi zu verifizieren, dass es auch gut funktioniert, bevor wir irgendwas random releasen. Das haben wir gemacht. Es sah auch sehr gut aus, mit bisschen mehr Antworten sogar, was ja auch ein Ziel von uns ist, nochmal mehr Fragen beantworten zu können. Und dann ging es daran, das zu implementieren. Und damit waren wir auch Anfang dieser Woche jetzt fertig. Das heißt, wir haben noch einen Tag quasi gewartet, um das auch dann in der Früh direkt releasen zu können. Weil dann haben wir nochmal mehr Zeit, so um das zu monitoren, zu kontrollieren, was ändert sich. Und wir haben natürlich viele Möglichkeiten einzugreifen. Wir haben das Ganze released. Glücklicherweise hat alles geklappt. Also es kamen keine Fehler oder irgendwas. Ich habe die Nachrichten durchgeschaut, welche Responses wir gegeben haben. Da hat alles auf den ersten Blick ziemlich gut ausgeschaut. Und nach einer Stunde haben wir uns mal die Stats angeschaut und gesehen, dass wir fast doppelt so viele Antworten plötzlich posten.
So krass.
Und das ist ja absurd. Also ein Faktor 2 in wie viele Responses wir generieren, ist schon extrem.
Ja.
Das heißt, da sind so ein bisschen unsere Alarmglocken losgegangen.
Oh ja, da wird man dann sofort nervös und der Puls erhöht sich. Also das geht dann
vor allem,
ganz
wenn
schnell.
Man bedenkt, dass ja so im November, Dezember letztes Jahr viele, viele Beschwerden von Kunden kamen, dass wir irrelevante Nachrichten posten. Also entweder Informationen zu Fragen, die gar keine Fragen sind, oder Informationen, die nicht zur Frage passen, das heißt damit auch nicht dem User wirklich weiterhelfen. Und dann ist es alles nicht nur nervig im Chat, aber auch gleichzeitig bezahlen die Kunden für Sachen, die sie überhaupt nicht da haben wollen. Das heißt, die Angst ist dann auf jeden Fall direkt wieder in uns hochgekommen und wir haben auch dann direkt beide angefangen, die Nachrichten nochmal stärker durchzugehen, anzuschauen, hey, was wurde wo gepostet. Tatsächlich ein Indikator, der aber gut ausgesehen hat, war die Upvote-Ratio. Denn wir hatten immer noch gleich viele Upvotes im Vergleich zu Downvotes. Es war jetzt nicht so, dass plötzlich viel mehr Nachrichten gedownvotet wurden und damit gelöscht wurden, sondern es wurden eben auch sehr viele upvoted, was immerhin so ein bisschen uns ein Gefühl von Sicherheit gegeben hat. Wir haben auf jeden Fall dann natürlich die Nachrichten durchgeschaut, weil es eben so unglaublich viel mehr Responses waren. Und dann auch vor allem, Alex, du hast mehr und mehr Beispiele gefunden, wo unser Bot was geantwortet hat, was irrelevant war, vielleicht mal nicht zur Frage gepasst hat. Insgesamt war es jetzt auch nicht extrem viel. Also es war dann 1 bis 2 Stunden live und wir haben vielleicht so 5 bis 10 Samples gefunden, die nicht so wahnsinnig gut waren. Aber wir hatten eben diese große Angst noch, auch weil wir das von letzten Jahr noch in Erinnerung hatten, die ganzen Kundenbeschwerden, wo dann auch Kunden churnen und ihr Abo beenden wegen diesen falschen Responses, ist es uns deutlich wichtiger gerade, lieber die Qualität abzusichern. Und deswegen haben wir uns dann irgendwann auch dafür entschieden, ein Rollback zu machen. Also wieder das System vor dem Update quasi wiederherzustellen und zur alten Version zurückzuswitchen.
Das ist ja auch immer eine ziemlich komplexe Operation auf der Engineering-Seite. Wie gut hat das geklappt bei uns, Corby?
Tatsächlich ohne größere Probleme.
Ah, nice.
Wir hatten nach dem Switch ein paar Fehler, nämlich Timeout-Errors, also auf der Infrastructure-Seite. Die waren dann nach dem Switch zurück auch immer noch da, interessanterweise. Aber das konnten wir dann innerhalb von dem Tag auch noch rausfinden, was da das Problem war. Okay. Und dann waren die auch wieder behoben. Von denen hat man aber glücklicherweise auf der Kundenseite jetzt nichts gemerkt. Es kann sein, dass vielleicht ein paar Antworten dadurch verloren gegangen sind. Aber jetzt auf jeden Fall nichts Kritisches. Das heißt, das ist natürlich ganz praktisch. Für sowas muss man auch sagen, ist so ein System wie Kubernetes sehr hilfreich, dass man relativ einfach Sachen wieder auf eine frühere Version zurückswitchen kann. Aber insgesamt war eben dieses Update jetzt für knapp 2 Stunden live.
Das nenne ich mal Testing in Public.
Oder vor allem Testing in Production auch.
Ja, eher Testing in Production, du hast recht.
Immerhin ist das Gute, wir haben jetzt eine sehr realistische Simulation auch, wo wir genau wissen, was macht das neue System, wenn es auch live genommen wird, weil es ja eben 2 Stunden auch live war. Und anhand von diesen Samples heißt es jetzt, das Ganze zu verbessern, nochmal ein paar Iterationen darauf basierend zu machen, zu schauen, was können wir ändern, um diese falschen Antworten zu vermeiden. Auch beim nächsten Versuch wird es sehr wahrscheinlich sein, dass wir deutlich mehr Antworten haben werden, was ja auch ein gutes Zeichen ist. Aber wir wollen natürlich versuchen, möglichst alle von diesen irrelevanten Antworten auch sehr stark zu vermeiden. Das war auf jeden Fall ein riesen Adrenalin- und Stressfaktor diese Woche, würde ich sagen. Also wirklich ein großes Event, wo man dann den ganzen Tag nur darauf fokussiert ist und auch sehr viel Konzentration kostet. Und auch wollen wir gerade deshalb nicht so viel riskieren, weil auch langsam wieder mehr und mehr Kundenbeschwerden reinkommen.
Ja, leider ist es mal wieder soweit. Jetzt war es ja doch einige Monate ziemlich ruhig, was Beschwerden angeht. Aber jetzt diese Woche kamen tatsächlich 3 verschiedene Kunden auf uns zu bezüglich den automatisierten Antworten und haben da ein paar Bedenken geäußert.
Erstes Thema, das mehrmals auch aufgekommen ist dabei, ist outdated information. Dadurch, dass sich die Projekte ja sehr viel ändern oder zum Beispiel Roadmap-Informationen, wann jetzt irgendein Token-Launch ist, kann sich sehr stark verändern. Wenn die Produkte eine neue Version releasen, dann wird plötzlich über die erste Version geantwortet, obwohl Leute über die zweite Version fragen. Sowas ist sehr schwierig zu handeln, dass man weiß, welche Informationen aus dem Chat sind noch aktuell, welche Informationen aus der Dokumentation sind noch aktuell, weil auch die wird nicht immer up-to-date gehalten. Und selbst in den FAQs, die Kunden auf unserer Web-App anpassen können. Auch da ist es tatsächlich passiert, dass mittlerweile outdated Information drin war, weil es natürlich für die Kunden auch viel Aufwand ist, theoretisch alles durchzuschauen und das immer up-to-date zu halten. Das heißt, das ist ein sehr großes und wiederkehrendes Problem, das wir auf jeden Fall jetzt angehen müssen. Ein Feature, das gerade glücklicherweise schon in der Pipeline ist, und hoffentlich nächste Woche released werden kann, ist ein ganzer Revamp unserer Knowledge Base, die man auf der Web-App sehen kann. Das heißt, dort kann man jetzt in der neuen Version dann suchen nach den verschiedenen Informationen, die das System gespeichert hat über die Community. Und dann entsprechend kann man auch einzelne Informationen löschen, dass sie nicht mehr verwendet werden können, um Fragen zu beantworten. Das heißt, wenn sich dann irgendeine Information im Projekt mal ändert und der Bot vielleicht noch mit der alten Information einmal antwortet, können Sie direkt in dieser neuen Version vom Knowledge Hub auch suchen nach dieser Information und alle entsprechenden Items davon löschen oder editieren, um diese Informationen deutlich einfacher up-to-date zu halten.
Ja, das sollte manuell zumindest schon mal etwas helfen. Allerdings ist es natürlich eins der komplexesten Probleme für ein Produkt wie unseres, die Informationen immer up-to-date zu halten. Ein weiteres Problem, das Kunden in letzter Zeit aufgebracht haben, ist, dass manchmal unsere AI den Kontext, in dem eine Frage gestellt wird, nicht richtig erkannt hat. Vielleicht dazu ganz kurz, die meisten unserer Kunden sind ja Krypto-Produkte, die auf einer Blockchain aufbauen, die meisten tatsächlich auch auf mehreren Blockchains, also sagen wir mal Bitcoin und Ethereum, aber man verwendet das Produkt dann unterschiedlich oder muss unterschiedliche Schritte befolgen, um das Produkt zu verwenden auf Bitcoin verglichen zu Ethereum. Und wenn jetzt ein Nutzer fragt, welchen Schritten muss ich folgen in einem Channel auf Discord, der Ethereum heißt, und der Bot antwortet mit den Instruktionen für Bitcoin, dann hilft es natürlich überhaupt nicht weiter, sondern verwirrt den Nutzern noch viel mehr.
Das Problem ist, dass aber unser Produkt genau das manchmal gemacht hat. Also es hat mit Informationen geantwortet, die in einem anderen Kontext richtig sind, aber speziell für den User jetzt die falschen Instruktionen sind. Und das ist natürlich nicht optimal. Tatsächlich ist es aber auch ein extrem schwieriges Problem, das zu lösen. Leider ist da eben das logische Verständnis noch nicht gut genug von den Models. Und das größte Problem daran ist auch, in manchen Fällen ist es ja auch genau der gleiche Prozess.
Ja.
Das heißt, bei manchen Sachen ist es bei Bitcoin genau gleich wie bei Ethereum und dann wollen wir es antworten. Bei anderen Sachen unterscheiden sich Bitcoin und Ethereum und dann dürfen wir nicht die Informationen von Bitcoin nehmen, um eine Frage bei Ethereum zu beantworten. Und das macht es extrem schwer. Also das rauszufinden, wo kann man da jetzt die Informationen von woanders hernehmen und wofür nicht, weiß ich gerade ehrlich gesagt noch nicht genau, wie wir das langfristig lösen können.
Dann kam auch noch ein paar Mal, dass der Bot ziemlich langsam antwortet. Das sollte sich allerdings zum Glück etwas verbessern durch das Embedding-Update, sobald es dann wirklich komplett released ist und hoffentlich nicht gerollbackt wird wieder. Also ich glaube, generell diese Zeit, so Ende letzten Jahres, hat uns sehr sensibilisiert, dass wir diese Kundenprobleme direkt sehr ernst nehmen. Und zum Glück sind wir jetzt gerade auch in der Position, wo wir auch direkt wieder Veränderungen machen können, um das Ganze zu verbessern. Nicht so wie damals, als wir den großen System Architecture Change gemacht hatten. Deswegen bin ich da sehr zuversichtlich, dass wir das Ganze wieder ins Positive drehen können, auch für diese Kunden.
Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir nächste Woche dann das Update machen können für die Embeddings, dass wir diese Woche rollbacken mussten, auch um zum Beispiel das Speed-Problem direkt schon mal zu verbessern. Immerhin ist ja schon mal der Changelog-Entry dafür geschrieben, den wir ja mittlerweile immer schreiben, dadurch, dass wir es diese Woche ja eigentlich schon releasen wollten.
Ja, genau, hatte ich damit schon mal angefangen, weil ich super excited war, dass wir das jetzt endlich releasen. Wurde dann allerdings nichts. Aber zum Thema Changelog, wir hatten ja schon mal berichtet, dass wir im Changelog immer Shoutouts an unsere Customer geben, die uns Feedback gegeben haben, wodurch dann sich die Veränderungen ergeben haben. Das hatten wir auch bei unserem letzten Changelog-Item gemacht. Und zwar gab es da eine kleine Veränderung, die basiert war auf einem Feedback von ENS. Das ist so ein Domain-Service. Wir haben da zwei Kunden, die Domain-Services anbieten. Einmal ENS und einmal Art Domains. ENS ist tatsächlich der deutlich größere Kunde. Das heißt, wir posten auch diese Changelogs dann immer auf unseren Social-Media-Kanälen, also Twitter und LinkedIn, und verlinken dort auch deren Unternehmensseiten. Das haben wir gemacht für ENS, eben ENS Domains verlinkt, auf Twitter und auch auf LinkedIn. Lustigerweise hat mich dann letzthin unser Kontakt bei Art Domains angeschrieben mit einem Screenshot von unserem Changelog-Post auf LinkedIn und gemeint, ja, er hat das gerepostet von ENS Domains aus, weil er der Owner der verlinkten Organisation von ENS Domains ist. Klingt jetzt erstmal super verwirrend, aber wahrscheinlich hat er sich gedacht, ja, hey, das sind meine Konkurrenten, da schnappe ich mir einfach die LinkedIn-Organisation dafür und scheinbar haben die ihn auch nicht dafür reported oder irgendwas.
Das ist, Herr, er hat ein Competitive-Produkt zu ENS-Domains und macht dann eine LinkedIn-Page,
ja,
die den Anschein macht, die offizielle LinkedIn-Page für ENS-Domains, also sein Competitor zu sein.
Ja.
What?
Ja, crazy. Der Typ ist auch ein bisschen crazy. Also es ist schon wirklich schwer. Also tatsächlich habe ich es dann mal kurz nachgeschaut und gefunden, okay, die richtige LinkedIn-Page von ENS heißt ENS Labs Inc. und nicht ENS Domains. Aber auf Twitter heißen sie halt ENS Domains. Also es ist schon immer schwierig, da dann wirklich die richtige Page immer zu finden. Aber was für ein krasser Zufall, dass dann einfach der Competitor die Page owned.
Witzig auch, weil er muss ja auch irgendwas damit vorhaben. Und bisher hat er wahrscheinlich das jetzt noch nicht auf eine negative Art und Weise benutzt, weil spätestens dann könnte es ja gut sein, dass es irgendwann reported und runtergenommen wird.
Stimmt.
Aber wahrscheinlich macht er langsam Schritt für Schritt die Vorbereitung, lässt die wachsen mit mehr Followern und repostet schön Stuff, macht Werbung für die Competitor, um dann an irgendeinem Tag, weiß ich nicht, was er davor hat, an irgendeinem Tag plötzlich einen Post zu machen, hey, wir shutten down, bitte alle Leute rüber zu Art Domains.
Ja.
ENS ist vorbei. Aber krass, das sind ja auch mal wieder Taktiken hier.
Crazy. Ja, ja. Das ist halt der Crypto-Space. Da geht's ganz schnell in den grauen Bereich, sag ich mal.
Ja.
Boom! Das war's mit dieser Woche vom Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt doch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.